Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Mein Bruder und seine Family sind gestern in den Skiurlaub gefahren. Und für manche waren die Faschingsferien typische Skifahrzeit. Also zum Beispiel ja auch die Gemeindeskifreizeit, die stattgefunden hat. Und ich weiß, viele sind in den Faschingsferien unterwegs. Skifahren, das ist ein beliebtes Hobby von vielen, wo sich oft dann auch in den großen Skigebieten viele Menschen treffen. Und ich verbinde mit Ski, beziehungsweise ich bin Snowboardfahrer, neben dem großen Spaß auch lange Liftschlangen. Weiß nicht, ob ihr, die ihr Skifahrer seid, wenn ihr seid, das kennt. Die langen Liftschlangen, alles ist so ein bisschen Gedrängel. Man hat manchmal Angst um seine Ski oder sein Board, weil die Stöcke und alles Mögliche ohne Rücksicht rumklopfen. Und zu meiner Schulzeit, wenn wir da eine Skiausfahrt hatten, da hatten die Mitschüler immer den Begriff des aktiven Anstehens. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ist eigentlich nichts anderes als eine schönere Bezeichnung für rücksichtslos nach vorne drängeln. Aber ja, das aktiv Anstehen, das haben viele getan und tun viele im Skigebiet. Das ist für mich ein typisches Bild für Ungeduld, die wir als Menschen doch immer wieder haben. Schlangen und Geduld, das gehört irgendwie zusammen. Ungeduld eben, wenn wir in Schlangen stehen. Die manchen, die werden nur unruhig und die anderen, die stehen halt ein bisschen aktiver dann an aus Ungeduld. Und das ist gar nicht immer das Hilfreichste. Es heißt ja über Staus, wo es auch durchaus Ungeduld gibt, dass die sich vor allem dann auch verzögern, verlängern, wenn die Leute zu oft ihre Spur wechseln, weil es ja dann immer neues Bremsen und Verzögern gibt. Also Schlange und Geduld gehört irgendwie zusammen, aber das als kleines alltägliches Beispiel. Ernsthaft und problematisch wird es, wenn es nicht nur die Schlange ist, an der wir uns anstellen, weil wir ungeduldig sein müssen, sondern wenn auf unsere Ungeduld andere Schlangen folgen. Von denen erzählt die Bibelgeschichte heute Morgen, von Ungeduld und von Schlangen. 4. Mose 21, die Verse 4 bis 9. Ich lese es euch vor. Die Israeliten zogen vom Berg Hor weiter in Richtung Schilfmeer. Dabei nahmen sie einen Umweg um das Land Edom herum. Das Volk aber wurde auf dem langen Weg ungeduldig. Die Israeliten beklagten sich bei Gott und bei Mose: Wozu hast du uns aus Ägypten rausgeführt? Sollen wir in der Wüste sterben? Nicht einmal Brot und Wasser gibt es hier. Wir ekeln uns vor dem schlechten Essen, das wir hier haben. Darauf schickte der Herr Giftschlangen zum Volk, und viele Israeliten wurden gebissen und starben. Das Volk kam zu Mose und bat: Wir haben Unrecht getan, als wir so mit dem Herrn und mit dir geredet haben. Bete zum Herrn, dass er die Schlangen fortschafft. Daraufhin betete Mose für das Volk. Der Herr antwortete zu Mose: Fertige eine Schlange aus Bronze an und stecke sie auf ein Feldzeichen. Und jeder, der gebissen wurde, soll sie ansehen. Dann wird er am Leben bleiben. Da machte Mose eine Schlange aus Bronze und steckte sie auf ein Feldzeichen. Und tatsächlich, wer gebissen worden war und die Bronzeschlange ansah, blieb am Leben. Herr, gib du uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament, die relativ kurz geht, relativ kurz beschreibt, aber richtig in die Tiefe geht. Für mich eine Geschichte, die mich immer wieder bewegt, wenn ich sie lese. Die mich immer wieder aufrüttelt, wenn ich sie lese. Und für heute Morgen habe ich gedacht, bei allem, was in dieser Geschichte besonders ist, eigentlich ist es doch irgendwie eine typische Geschichte. Eine typische Geschichte über Schuld, Buße und Vergebung. Anders gesagt, eine typische Geschichte über Abkehr, Umkehr und Heimkehr. Und an diesen drei Schritten möchte ich mich mit euch entlanghangeln. Abkehr, Umkehr, Heimkehr. Also zuerst die Abkehr. Wer die Mose-Geschichte kennt, die lange Wanderung durch die Wüste, dem kommt dieses Motiv des Murrens, der Ungeduld, des Unzufriedenseins bekannt vor. Das kommt nicht nur hier, sondern eigentlich quer durch die Mosebücher, also ab 2. Mose sozusagen, ab dem Auszug aus Ägypten, da kommt es immer wieder. Immer wieder ist die Rede dafür, dass die Israeliten unzufrieden sind, dass sie sich beschweren, dass sie zum Mose gehen und sich über Gott beschweren, über Mose beschweren, dass sie blind sind für das, was Gott eigentlich in ihrem Umfeld tut. Und das ist, finde ich, eine krasse Umkehrung ja auch, die hier geschieht von dem, was eigentlich die Realität ist. Sie klagen über die Todesfalle der Wüste, statt diesen Auszug als Rettungsweg zu sehen. Und sie sehen nicht mehr die wundersame Versorgung in der Wüste. Einige von euch kennen vielleicht den Hintergrund, die Geschichte vom täglichen Manna, diesem wundersamen Brot und den Wachteln, die Gott für die Israeliten schickt. Sondern klagen darüber, dass das Essen einfach nicht schmeckt. Also ja, ich kann mir vorstellen, dass nach 40 Jahren das irgendwann etwas eintönig wird, aber der Blick auf das Wundersame, der wird verdreht in die Klage, dass es ja nur das hier gibt. Und deswegen war mein Gedanke lang, wenn ich solche Geschichten gelesen habe im Alten Testament, gerade auch hier über den Auszug und den Zug durch die Wüste. Wie könnt ihr eigentlich nur so blind sein? Wieso habt ihr es eigentlich immer noch nicht gecheckt? Also so oft hat doch Gott quer durch die Geschichte gezeigt, wie gut er euch versorgt, wie gut er es mit euch meint. Und letztlich hat er euch ja nur befreit, weil ihr es so schlimm in Ägypten hattet und drüber beschwert habt. So viele Wunder. Durchzug durchs Rote Meer, Bundesschluss am Sinai, Bewahrung bei Angriffen vor Feinden, verschiedenste und dann diese wundersame Verpflegung, ich habe es erwähnt, Wachteln und Manna oder auch Wasser, das aus einem trockenen Fels kommt mitten in der Wüste. Erst kurz vor dieser Geschichte wieder so eine Erzählung von der Bewahrung des Volkes Israels, als ein mächtiger Feind ihnen gegenüberstand. Aber immer wieder, wie hier in der Geschichte, Ungeduld, Undankbarkeit, Blindheit. Wie kann das sein? Und ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren, die das beeinflussen. Müdigkeit, ein eben etwas eingeschränkter Blick auf die Realität. Und jetzt schauen wir mal, was eigentlich die Situation war. Diese Geschichte, die steht relativ am Ende des langen Zugs durch die Wüste. Ein zermürbender Weg durch die Wüste. 40 Jahre für das ganze Volk Israel. 40 Jahre quer durch die Wüste geirrt, immer wieder im Kreis gelaufen und eben diese Trockenheit. Und dann waren kurz vorher wichtige Anführer des Volkes gestorben. Ja, Mose, an den konnten sie sich noch richten, aber Moses Bruder Aaron, von dessen Tod wird direkt vor unserer Geschichte erzählt und seine Schwester Miriam einige Geschichten vorher. Wie sollte es also weitergehen, nach so langem Umherirren und langsam merken, selbst die Anführer, selbst die, die wir brauchen, die haben wir langsam nicht mehr. Und dann, hier wird es am Rande erwähnt, aber wenn man es sich bewusst macht, dann ein riesiger Umweg, der vor ihnen liegt. Es heißt, dass sie um das Land Edom herumziehen. Das hängt damit zusammen, dass die Edomiter, die eben ein relativ starkes Volk waren, gesagt haben, nö, ihr dürft nicht durch unser Land durchziehen. Das wäre eine gute Abkürzung gewesen und das war nicht möglich. Und durch diesen Weg mussten sie wieder in den Süden, in die Wüste zurück, quasi in die falsche Richtung. Also sie waren schon kurz vor der Grenze Richtung verheißenes Land und mussten wieder komplett in die falsche Richtung laufen. Also ja, wenn man sich das alles bewusst macht, da ist doch ein zermürbender Hintergrund von all dem, was die Israeliten erlebt haben. Und das alles, das entschuldigt nicht, dass sie von Gott abkehren. Das will ich damit nicht sagen. Aber wenn ich mir das alles bewusst mache, dann wird mir eins deutlich. Ich bin so ähnlich. Dann wird mir deutlich, ich habe nicht annähernd Grund oder Recht, mich über die Israeliten zu erheben oder zu denken, wie können sie nur. Weil mir wird deutlich, wie oft erlebe ich das, dass ich zermürbt bin, dass ich merke, ich zweifle an dem, was Gott für mich verheißen hat, dass ich die Segensspuren in meinem Leben vergesse oder sein Tun in meinem Alltag übersehe oder auch ins falsche Licht rück und relativiere, weil ich so viel anderes erlebe, weil ich so oft eben das Gefühl habe, meine Geduld wird auf die Probe gestellt und ich scheitere daran. Und ich glaube, wenn ich meine Geschichte, meine Lebensgeschichte quasi aus der Vogelperspektive sehen würde, wenn ich meine Lebensgeschichte lesen würde, wie ich jetzt diese Bibelgeschichte lese, wahrscheinlich würde ich so oft den Kopf über mich schütteln, noch viel öfter, als ich ihn beim Bibellesen über das Volk Israel schüttel. Ich bin so oft in Gefahr, von Gott abzukehren und so oft kehre ich von ihm ab. Wie schnell passiert es, dass ich undankbar bin? Wie schnell passiert es, dass ich unzufrieden bin? Wie schnell schaue ich auf das, was ich eben nicht habe, was mir nicht gelingt, was mir Gott scheinbar nicht schenkt, obwohl er mir doch so viel versprochen hat? Und wie selten sehe ich das, was er in meinem Leben tut? Mich bewegt da immer wieder dieser Satz von Nick Vujicic, ich glaube, ich habe ihn schon mal zitiert, diesen Menschen, der ohne Arme und Beine geboren ist und er gesagt hat, für ihn war es ein wichtiger Moment in seinem Leben, als er erkannt hat, er kann über so vieles klagen, was er nicht hat. Oder er kann lernen, für das dankbar zu sein, was er hat. Und diese Erkenntnis hat in seinem Leben vieles verändert. Aber diesen Blick auf die Wunder Gottes, diesen Blick auf die Gaben Gottes, diesen Blick auf das, wofür man dankbar sein könnte, den haben die Israeliten hier eben nicht. Und den habe, wenn ich ehrlich bin, so oft auch nicht. Ich auch nicht. Und dann, hier in unserer Geschichte, dann reagiert Gott doch ziemlich heftig. Mit den Schlangen. Das ist schwer zu verstehen, schwer einzuordnen. Wie Gott bestraft sie jetzt einfach mit diesen giftigen, tödlichen Schlangen? Wir können es bestimmt nicht im Detail lösen, wieso Gott hier plötzlich Schlangen schickt und wo er vielleicht auch in unserem Leben sowas wie Schlangen schickt. Aber wir können uns ein bisschen daran annähern. Und das Erste, wie man sich daran annähern kann, an diese Schlangen, ist, dass mir auffällt, dass Gott wahr werden lässt, was die Israeliten eigentlich behaupten. Also bisher sind sie gut bewahrt worden und sagen aber, diese Wüstenwanderung, die ist ihr Tod. Und da, wo sie das sagen, da, wo sie das behaupten, was falsch ist, da lässt es Gott wahr werden, dass es für manche Menschen zum Tod wird. Gott lässt Schlangen kommen, Er lässt es zu, aber diese Schlangen, wenn wir sie uns bewusst machen, wenn wir in die Situation schauen, die waren eigentlich in der Wüstenwanderung schon immer da. Gerade der Teil, durch den die Israeliten da wandern, ist wohl, so habe ich gelesen, eine Region, die zu den schlangenreichsten Regionen der Welt gehören. Wo es eben wirklich viele giftige Nattern, Kobras, alle möglichen Schlangen gibt. Und dass die Israeliten bis dahin so gut durchgehalten haben, ohne dieses Problem der Schlangen zu haben, ist eigentlich wieder ein Zeichen von Gottes großer Bewahrung. Ich glaube, wir können uns nicht vorstellen, wie viele Gefahren eigentlich uns in unserem Leben drohen, wie viele Schlangen unser Leben umgeben, wie viele Kriege und Pandemien wir hätten erleben können, wenn Gott uns nicht schon seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten davor bewahren würde. Ich gebe zu, diese Aussage ist sehr spekulativ, man kann die jetzt nicht irgendwie belegen, aber je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr habe ich das Gefühl, dass darin eine tiefe Wahrheit steckt, dass Gott uns so oft unsichtbar bewahrt vor viel Schlimmerem als das, was wir erleben. Und ja, manchmal ist dann eben doch so, dass Gott was zulässt. Manchmal ist doch so, dass uns Unheil geschieht. Aber auch das ist nicht immer so. Nicht immer handelt Gott so, dass er Unheil zulässt, sondern auch handelt er eben heilsam. Das haben die Israeliten bei ihren Beschwerden immer wieder erlebt. Also so oft waren sie unzufrieden und so oft hat Gott ihnen umso besondere Wunder geschenkt, wieder das mit dem Felsen oder das mit dem Manna und den Wachteln. Und eben manchmal hier, da hat er eben doch eben nicht heilsam reagiert, sondern so ganz anders. Das ist keine Erklärung für das, wieso an einer Stelle ein Mensch Leid erlebt und an anderer Stelle nicht. Und das kann man auch nicht erklären. Aber es ist eine Perspektive, die, glaube ich, hilft, es einzuordnen. Und egal, wie wir drüber nachdenken, wie gesagt, ich glaube, wir können es nicht erklären. Wir können nicht erklären, wo und wie Leid geschieht und wo Leid vielleicht tatsächlich Strafhandeln ist oder auch ganz andere Gründe hat. In der Bibel gibt es beides, gibt es alles. Aber egal, wie wir es einordnen und wie wir es erleben, eine dritte Annäherung für mich ist, dass auf jeden Fall deutlich wird, es ist nicht egal, was wir tun und wie wir handeln. Es ist nicht egal, wie wir uns verhalten und woran wir unser Herz hängen, worauf wir unseren Blick richten, sondern unser Tun hat Konsequenzen. Sünde und Schuld hat Konsequenzen. Ob unsere Gottesbeziehung intakt ist oder nicht, das hat Einfluss auf unser Leben. Weil Sünde eigentlich aus dem Hebräischen, also es gibt verschiedene Worte für Sünde, aber eines der Worte ist übersetzt Zielverfehlung. Sünde, das heißt letztlich Zielverfehlung. Wir sind nämlich verfehlen das Ziel des Menschseins, nämlich die Gegenwart, das Leben mit Gott und kehren uns von diesem Gott ab. Und das ist an sich schon ein schwerer Schaden für uns. Egal, was wir dann äußerlich erleben, was äußerlich vielleicht daraus folgen könnte, an sich ist der größte Schaden, dass wir uns von Gott abkehren. Und deswegen kann uns diese Geschichte aufrütteln, dass wir aufpassen, was wir tun und denken. Dass wir aufpassen, worauf wir unseren Blick lenken. Dass wir wissen, auch gläubige Menschen, auch die, die mit Gott viel erleben, ja eben auch die Israeliten, die diese Rettung und diese Wunder erleben, auch die stehen immer wieder in Gefahr, sich von Gott abzukehren. Das ist Abkehr. Ich richte den Blick weg von Gott hin auf mich und meinen Wunsch nach viel mehr. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte, sondern auf die Abkehr, da folgt die Umkehr. Wir merken hier in der Geschichte, die Israeliten, die sehen ein, dass sie sich abgekehrt haben und Schuld auf sich geladen. Das ist auch nicht immer so, das folgt nicht automatisch, sondern es ist tatsächlich gut, dass die Israeliten das hier erkennen. Sie waren auf dem falschen Weg und sie bitten Mose, dass er für sie betet. Sie bitten um Vergebung, sie kehren um, richten den Blick zurück auf den, von dem sie sich abgekehrt haben. Wenn Sünde eine Zielverfehlung ist, dann ist Buße das wieder zurückkommen zum Ziel, das Umkehren auf die Wege Gottes. Und ich glaube, das ist was, was so wichtig ist. Und was gut ist, wenn wir dem immer wieder Raum geben, der Buße, die, glaube ich, manchmal untergeht in unserem Alltag, auch in unserem Gemeindeleben. Was machen wir aus unserem Alltag? Was machen wir gerade auch aus den Krisen des Lebens? Klagen, uns weiter abkehren oder umkehren? Es gab zur Zeit, wo die Corona-Pandemie ganz groß war, Diskussionen unter Christen, ob man jetzt die Pandemie als Strafhandeln Gottes sehen kann oder nicht. Ich weiß nicht, wie arg ihr damit drin wart, mitdiskutiert habt oder nicht. Quasi wie, ob Gott die Pandemie wie die Schlangen geschickt hat als Strafe auf schlechtes Verhalten oder nicht. Und ich glaube, man muss vorsichtig sein mit solchen Aussagen, weil wir eben Gottes Wege nicht so deutlich sehen. Aber ich glaube, es ist gar nicht wichtig, was die Antwort ist, ob es jetzt Strafhandeln Gottes ist oder nicht. Ich glaube, die richtige Reaktion in Zeiten von Pandemie oder jetzt in Zeiten von Kriegen auf der Welt oder welche Krisen wir erleben, die richtige Reaktion, egal ob es jetzt Strafhandeln ist oder ob es andere Gründe hat, die richtige Reaktion ist immer, dass wir uns auf Gott ausrichten. Dass wir umkehren, Buße tun. Egal, was wir erleben, ist das Richtige, dass wir überlegen, wo bin ich in meinem Leben eigentlich von Gottes wegen abgekehrt und wo und wie kann ich wieder auf sie zurückkehren. Umkehren, das heißt, ich richte den Blick auf meine Schuld und mit dem Blick auf die Schuld mich hin auf Gott. Werd ehrlich vor ihm und gestehe das, was ich getan habe, ohne irgendwelche Ausreden, ohne irgendwelche Hintergründe, ehrlich vor ihm ein. Und das ist unangenehm. Umkehr, Blick auf Schuld, das ist unangenehm. Das könnte vielleicht sogar zur Verzweiflung führen, weil uns unser Versagen deutlich wird. Aber das ist das Wichtige, dass es nicht nur um Abkehr und Umkehr geht, sondern dass letztlich das Ziel die Heimkehr ist. Dass wir wissen, dass der Blick auf Gott, die Ausrichtung auf Gott mit unserer Schuld für uns kein Gericht, sondern die Rettung bedeutet. Dass es der Blick der Rettung ist. Weil Gott uns liebt, will er uns retten. Die Israeliten erleben das mit dieser Schlange, die Mose macht und aufstellt. Und ich glaube, es wäre missverstanden, wenn man denkt, von dieser Schlange geht irgendwie magische Fähigkeit aus. Darum geht es hier nicht. Deswegen ist die Aussage ganz schlicht, man soll draufschauen. Weil dieses Draufschauen ein Zeichen des Glaubens und Vertrauens ist. Ich meine, man könnte ja auch ein Gegengift, ein Heilmittel XY erwarten. Vor ein paar Wochen haben wir im Gottesdienst über den Naaman und seine Heilung gesprochen, der viel mehr erwartet hat, dass er irgendwas tun muss für die Heilung und enttäuscht war, dass er so wenig tun müsste, nämlich nur zeigen, dass er vertraut. Und ich glaube, darum geht es auch hier, dass wir zeigen, dass wir vertrauen, den Blick auf Gott richten. Der Blick im Glauben, im Vertrauen auf Gott ist das, was die Israeliten rettet. Dieser Blick zu sagen, ja, Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Vergebung. Und das ist das, was auch uns rettet. Und ihr habt es vielleicht gemerkt, das Spannende ist, dass Jesus sich genau auf diese Stelle bezieht, den Predigttext von heute, als er mit dem Nikodemus spricht, das, was wir in der Schriftlesung vorher gehört haben, wo Jesus sagt, ja, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Dass alle, die an ihn glauben, also alle, die auf ihn schauen, so wie die Israeliten auf die Schlange geschaut haben, dass alle, die an ihn glauben, dass sie das ewige Leben haben. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und auch bei diesem Blick aufs Kreuz, da geht es eben nicht um ein magisches Geschehen, nicht um ein kurz Hinschauen, sondern beim Blick aufs Kreuz geht es darum, dass ich hier den sehe, der mein Heiland und Retter ist. Den sehe, der dort meine Schuld getragen hat, um sie wegzunehmen. Den sehe, der mir vergeben möchte und das Geschenk der Liebe und Gegenwart Gottes neu schenken möchte, dass ich zu ihm heimkehre. Und ich glaube, das ist das, was eben jeden Tag, alle möglichen Situationen neu nötig ist. In unserem Alltag, weil es eben uns wie den Israeliten immer wieder geschehen kann. Da gibt es das, dass wir immer wieder abkehren und Gott vergessen. Und dann braucht es eben auf diese Abkehr den Schritt der Umkehr und die Heimkehr zu Jesus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Christus Jesus. Amen.